ARD.
Die Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft ist durch. Gestern gab es zum Abschluss noch einen Last-Minute-Sieg der Türkei.
Korsun. Und er entscheidet das Spiel!
Beim deutschen Team läuft die Vorbereitung aufs Achtelfinale und Antonio Rüdiger kann vielleicht doch dabei sein. Zumindest ist er schon wieder im Lauftraining, sagt unser Reporter Thomas Kunze.
Heute ab 11 Uhr im Training könnte dann eventuell sogar das Bällchen dazukommen, wenn denn die drei Behandlungen pro Tag fruchten am Oberschenkel und an der dazugehörigen Zerrung. Der Mann hat also einen ziemlich vollen Veranstaltungskalender.
Ein anderer hofft auch auf einen Startelf-Einsatz. Es ist Niklas Füllkrug, aber wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm.
Wir spüren ja alle, dass es wichtig ist, die Mannschaft in den Vordergrund zu stellen. Das machen wir und am Ende ist das Allerwichtigste, dass wir den Titel holen.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Es ist Donnerstag, hier ist eure tägliche Portion Europameisterschaft. Jens Walbrot ist da, grüße dich.
Tobi, Mensch, mein schön Name, dich mal wieder hier zu sehen.
Ja, ist mir eine Ehre. Es ist ein trauriger Tag heute, Jens.
Weil?
Denn heute ist zum ersten Mal bei der Europameisterschaft kein Spiel.
Ach so, ja, aber ich habe schon nachgeguckt. 18 Uhr, ägyptische Liga, Ismaili gegen Al-Masri. Bei dir oder bei mir? Soll ich Bier holen, du Chips? Umgekehrt?
Ich würde vielleicht heute mal Pause machen.
Wie?
Kalter Entzug bei 30 Grad draußen. Vielleicht macht ihr auch mal irgendwie was ganz anderes heute und trefft euch mit Freunden und grillt oder so bei einem Bierchen.
Was? Mit wem?
Was im DFB-Quartier heute passiert, das werden wir euch gleich natürlich wieder ausführlich erklären und erzählen. Vorher gucken wir auf die Spiele, auf die letzten Vorrundenspiele von gestern Abend. Gruppe F hat um 21 Uhr gespielt. Georgien gegen Portugal in Gelsenkirchen am Ende 2:0 für Georgien. Portugal mit einer B11 und Georgien eben mit einer Überraschung. Das 1:0 schon ziemlich früh in der zweiten Minute durch Kvaratskhelia, der Kvaradonna.
Ja, ziemlich krasser Fehler im Spielaufbau vorher bei den Portugiesen, ne, muss man auch sagen. Antonio Silva.
Und das 2:0 in der 57. Durch einen Elfmeter. Mikau Tarze, der jetzt zusammen mit Ilkay Gündoğan der Topscorer der diesjährigen oder der aktuellen Europameisterschaft ist. Auch bester Torschütze, glaube ich. An allen Toren der Georgier beteiligt.
Genau, drei Tore hat er selbst gemacht und ist auch Vorbereiter gewesen schon. Also das ist schon echt eine krasse Überraschung. Wobei, wie gesagt, Portugal gestern habe ich doch
B11 gespielt hat.
Ja, B11, aber ich habe ja gestern das auch noch relativiert und ich finde, das muss man auch weitermachen. Also Antonio Silva verschuldet das erste Tor durch diesen Fehlpass und das zweite, weil er den Elfmeter da irgendwie sehr plump verursacht. Aber am Ende muss man auch sagen, Portugal kaum Chancen, erst ganz am Ende. Und wenn, dann war mein Mann des Spiels da, Mamardashvili, der Keeper von Georgien. Finde, der hat eine Ultrapartie gemacht. Der war immer, also in allen Turnierspielen richtig gut, aber gestern 6 schwere Chancen oder große Chancen der Portugiesen vereitelt, richtig stark gehalten. Ja, also am Ende irgendwie ja schon auch verdient, dass die im Achtelfinale stehen.
Bei den Portugiesen war ja vorher klar, dass sie als Gruppenerster ins Achtelfinale gehen. Ronaldo war trotz B11 mit dabei, war sein 50. Einsatz bei einem großen Turnier. Das ist natürlich absoluter Rekord bei Welt- und Europameisterschaften zusammengerechnet. Der nächste Spieler, der danach kommt, ist Bastian Schweinsteiger mit 38 Einsätzen.
Er alleine hat mehr EM-Spiele gehabt vor diesem Spiel gegen Georgien als die gesamte georgische Mannschaft zusammen. Das ist natürlich jetzt keine Überraschung, weil Georgien ja zum ersten Mal bei der EM dabei ist.
Und direkt im Achtelfinale für Georgien geht es da gegen Spanien. Portugal spielt gegen Slowenien. Das andere Spiel von gestern Abend, Tschechien gegen die Türken in Hamburg. Am Ende 1:2, die Tschechen mit einer frühen gelb-roten Karte. Dann das 1:0 für die Türkei durch Hakan Çalhanoğlu in der 52. Thomas Suček gleicht aus in der 66. Und dann war es sehr spannend. Wenn die Tschechen getroffen hätten, wäre die Türkei raus gewesen.
Ja.
Aber es gab eben die 90. Minute plus 4 und Cenk Tosun.
Tosun. Und er entscheidet das Spiel. Türkei geht mit 2:1 in Führung in der Nachspielzeit.
Ja, und das bedeutet wieder komplette Ekstase bei den Türken, wie man in vielen deutschen Städten, glaube ich, hören konnte.
Definitiv, auch noch länger in der vergangenen Nacht. Aber fürs Turnier ist es geil, dass die weiter dabei sind.
Absolut, aber wir müssen natürlich mal fragen, was haben die Türken jetzt noch drauf? Was können wir von denen noch erwarten? Unser Reporter Jakob Rüger war bei dem Spiel und der erklärt uns das mal.
Also mit dieser Begeisterung und dieser Euphorie, die jetzt unter den türkischen Fans herrscht, kann es ganz schön weit gehen für diese Mannschaft, die natürlich auch davon lebt, dass sie diese Unterstützung von den Tribünen kriegt, von ihren Fans. Und die waren auch heute in Hamburg wieder da. 40.000 haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht und haben dann gefeiert, weil es in der 4. Minute der Nachspielzeit das erlösende 2:1 gefallen ist. Die Türkei hat richtig tolle Fußballer in ihren Heimen. Kenan Yildiz, Arda Güler und Hakan Çalhanoğlu, der heute das 1:0 für die Türken erzielt hat. Das sind Spieler, die können ein Spiel allein entscheiden. Aber es gibt natürlich auch die Problematik, dass Hakan Çalhanoğlu im Achtelfinale gegen Österreich in Leipzig fehlen wird. Er hat heute die gelbe Karte gesehen. Es ist die zweite in diesem Turnier. Und der Spielmacher der Türken wird dann schon fehlen in diesem K.O.-Spiel gegen eine sehr starke österreichische Mannschaft. Aber auch da bin ich mir ziemlich sicher, die Türkei wird auf ihre Fans, wird auf die Unterstützung setzen. Und sie werden alles reinwerfen in dieses Spiel. Und ich traue den Türken den Einzug ins Viertelfinale allemal zu.
Ja, das schauen wir uns gespannt an, wie weit es wirklich geht für die Türkei. Vielleicht der Vollständigkeit halber schnell noch ein Blick auf die Abschlusstabelle der Gruppe F. Also Portugal, wie gesagt, stand schon vorher als Gruppensieger fest. Die Türkei wird Zweiter, Georgien schafft da auch den Sprung ins Achtelfinale. Die Türkei dann übrigens auch, wie gerade schon gehört, gegen Österreich. Dann die Gruppe E, die gestern um 18 Uhr gespielt hat. Da gab es das 1:1 zwischen der Slowakei und Rumänien in Frankfurt. Das 1:0 durch Andrej Duda in der 24. Minute. Den kennen wir ja noch aus der Bundesliga. Köln und Hertha, glaube ich.
Ja, genau.
Und dann in der 37. Der Ausgleich per Elfmeter durch Razvan Marin. Und das bedeutet, Rumänien wird in Gruppe E Gruppensieger.
Ja.
Das ist schon ja auch eine dicke Überraschung. Ja. Was können die besonders gut?
Ja, ist halt auch eine Umschaltmannschaft, ne? So ähnlich wie die Georgier auch. Und es gibt noch, finde ich, so ein paar mehr Parallelen. Beide sind ja auch irgendwie so Teil von meinen 15 Uhr Lieblingsspielen gewesen immer, ne? Weil total körperliches Spiel.
Die Vorbands sozusagen.
Ja, die Vorbands, die eigentlich dann immer besser waren als die Hauptbands, ne? Ja. Muss man ja dann auch für viele von diesen Spielen irgendwie resümieren. Total körperliches Spiel, viel 1 gegen 1, aber ansonsten eigentlich eine gute defensive Struktur, sowohl Georgien als auch Rumänien. Und beide haben auch irgendwie einen, ja, ich sag mal, Topstar bis bekannteren Spieler, ne? Also bei den Georgiern ist natürlich Kvaratskhelia, der ja auch wieder getroffen hat gegen Portugal. Bei den Rumänen ist es Dragusin von Tottenham, erst 22, der Abwehrchef, hält den Laden da hinten zusammen. Und ansonsten ist es halt einfach echt auch ein gutes taktisches Konzept, ne? Mhm. Also klares Umschaltspiel. Willi Sagnol ist ja der Trainer bei den Georgiern, und bei den Rumänen ist es Iordanescu, und beide haben dem Team halt so ein, ja, sehr, sehr erdiges, aber am Ende echt erfolgreiches, weil halt eben auf die Stärken der Mannschaft zugeschnittenes System verpasst. Beide wenig Ballbesitz, aber halt eben erfolgreich.
Ich finde es immer schön, wenn solche Mannschaften dann auch den Sprung ins Achtelfinale schaffen. Da sind sie ja natürlich auch wieder krasse Außenseite, aber vielleicht schafft es ja einer auch ins Viertelfinale.
Genau, und wenn also jetzt die Rumänen spielen gegen die Niederländer, die ja potenziell auch eher ein Ballbesitzteam sind, liegt ihnen dann also. Und wenn wir auf die Georgier schauen, gegen die Spanier, das ist natürlich vielleicht die Mannschaft, die bisher so am besten performt hat in diesem Turnier. Vielleicht die schwerste Aufgabe. Aber also ich hatte denen ja gegen Portugal auch keinen Shot gegeben, und sie haben nicht nur mich eines Besseren belehrt.
Die Slowakei spielt im Achtelfinale gegen England, die sind ja auch weiter. Dann gab es noch das 0:0 zwischen der Ukraine und Belgien in Stuttgart. Die nächste Enttäuschung, also Belgien als Dritter der FIFA-Weltrangliste hinter Argentinien und Frankreich, hochgehandelt, und dann zittern die sich so dermaßen ins Achtelfinale. Ukraine, glaube ich, mit mehr Torschüssen im Spiel. Das ist schon echt wieder mal enttäuschend.
Ja, total. Und Lukaku, ich glaube, insgesamt nur 15 Aktionen am Ball. Viele Zweikämpfe zwar bestritten, aber der war halt einfach echt komplett abgekoppelt, ne?
Ja.
Also der musste teilweise, ist er dann irgendwie bis ins hintere Mittelfeld Richtung eigenem 16er gegangen, um irgendwie mal an den Ball zu kommen. Und das ist schon echt enttäuschend für eine Mannschaft wie Belgien halt, ne? Mhm. Also,
Was ist los mit den Belgiern? André Siems war im Stadion dabei, unser Reporter, und der erklärt uns auch nochmal, was kann man denn von denen jetzt noch erwarten bei dem Turnier?
Das ist eine sehr gute und vor allen Dingen berechtigte Frage, denn die Belgier sind bislang ja in jedem Spiel alles schuldig geblieben. Heute 15 Minuten, da dachte ich mir, ach guck mal, die können ja doch kicken, haben die Ukraine hinten reingedrückt, aber danach plötzlich, als wenn du in so einer Badewanne den Stöpsel gezogen hast und macht so und alles ist weg. Fußballspielen komplett verlernt, der einzige halbwegs noch mit so einer guten Aktionen, das ist De Bruyne gewesen. Aber wenn er mal vorne dabei war, haben sie den Ball entweder in den Rücken gespielt oder sie haben ihn überhaupt nicht gesehen. Wurst, was an Qualität von der Bank gekommen ist. Deswegen, um die Frage zu beantworten, was kann man von denen noch erwarten? Eigentlich gar nichts, weil 3 Spiele, 3-mal vieles schuldig geblieben. Lukaku vorne überhaupt ein völliger Fremdkörper gewesen. Hat auch wieder eine Riesenchance verballert gehabt. Und dann machen sie einfach nichts mehr. Stehen sie im Mittelfeld rum, kicken den Ball in die Breite, links, rechts, rüber, aber kein Zug zum Tor, keine richtige Strategie, auch kein Matchplan da. Also ich glaube, die werden sich verdammt schwer tun. Deswegen, die Belgier sind für mich von der Favoritenliste komplett gestrichen.
Ja, und die belgischen Fans, sie waren auch sehr bedient, wollten mit ihrer Mannschaft nichts mehr zu tun haben, hat man im Stadion gesehen. Und der Trainer Domenico...
Auch irgendwie Trend, ne? Die Engländer wollten nichts mehr mit ihrer Mannschaft zu tun haben, jetzt die Belgier.
Und Domenico Tedesco wollte in einer Szene nichts mehr mit der Kamera zu tun haben. Er war auch natürlich bedient und hat danach sich eine Ausrede gesucht, indem er gesagt hat, ja, bei so einer katastrophalen Busanfahrt zum Spiel kann das ja auch nichts werden, also sinngemäß. Er hat sich irgendwie beschwert, dass er durch die lange Anfahrt nur 2 Minuten Zeit hatte, seine Mannschaft irgendwie
nochmal... Weil sein Bus an roten Ampeln stand, hat er auch gesagt. Also er ist in Stuttgart, ne? Dass man da nicht so richtig schnell mit dem Bus zum Stadion kommt, das hätte er eigentlich wissen können, vor allem wenn er daherkommt.
Ja, also die Belohnung für Belgien für diese tolle Vorrunde ist jetzt ein Achtelfinalspiel gegen Frankreich. Wir gucken noch schnell auf die Abschlusstabelle in der Belgien-Gruppe. Rumänien also Gruppensieger, alle Teams mit 4 Punkten. Belgien und die Slowakei eben auch im Achtelfinale. Und die Ukraine ist raus, was sehr bitter ist. Mhm. Denn mit 4 Punkten bist du ja eigentlich weiter. Und ein anderer bester Gruppendritter ist ja mit 3 Punkten weitergekommen, nämlich Slowenien. Also das ist, hätte man ja vor allem der Ukraine auch sehr gegönnt. Und das bringt uns zu dem Turnierbaum, der jetzt... vollständig ist. Also das Achtelfinale ist jetzt komplett. Wir zeigen euch den hier nochmal und jetzt ist es ein großer Vorteil, wenn ihr uns als Videopodcast konsumiert, dann könnt ihr diesen Baum sehen. Also
ich verlinke euch den auch nochmal in den Shownotes, falls ihr gerade nicht ins Video gucken könnt.
Und es ist eben auffällig, dass die eine Turnierhälfte gespickt ist mit Top-Favoriten und in der anderen sind halt wenige davon zu finden. Und in der Hälfte mit den Turnierfavoriten sind zum Beispiel Spanien, Deutschland, Portugal, Frankreich und eben Belgien. Einer von denen wird es nur ins Finale schaffen. Vielleicht aber auch gar keiner.
Und dann?
Einer von denen wird es wohl schaffen. Und in der anderen Hälfte hast du halt dann Mannschaften wie die Niederlande, Österreich, England, Italien.
Ja, also ein bisschen, aber der Weg sieht schon ein bisschen einfacher aus.
Der
ne?
Weg sieht einfacher aus, aber es ist schon krass. Und vor allem, ne, das habt ihr mitbekommen, Deutschland, wenn es im Achtelfinale gegen Dänemark weitergehen sollte, ist das Viertelfinale gegen Spanien ja.
Oder Georgien.
Oder Georgien, ja, die gegen Spanien spielen. Dann ist Deutschland gegen Georgien im Viertelfinale das vorgezogene Finale.
Definitiv.
Wir sind bei der deutschen Nationalmannschaft. Matchday minus 2 heißt es ja. Am Samstag das Achtelfinale. Wir fragen uns allerdings aktuell erstmal noch, was macht denn der Oberschenkel der Nation? Wie geht's Antonio Rüdiger? Wird er von Waldemar Anton vertreten am Samstag, der ja nächstes Jahr bei Borussia Dortmund spielt, wie Rudi Völler gestern verraten hat, glaube ich, aus Versehen auf der Pressekonferenz.
Es passiert auch nur Rudi Völler, dass der aus Versehen sowas verrät. Ja,
die wichtigsten Antworten aus dem DFB-Quartier, die hat jetzt erstmal Thomas Kunze für uns.
Ja, liebe Grüße, ihr beiden. Hier kommt erstmal das Personalupdate. Toni Rüdiger saß im Fitnesszelt auf dem Fahrrad, ist auch schon ein paar Runden gelaufen. Heute ab 11 Uhr im Training könnte dann eventuell sogar das Bällchen dazukommen, wenn denn die 3 Behandlungen pro Tag fruchten am Oberschenkel und an der dazugehörigen Zerrung. Der Mann hat also einen ziemlich vollen Veranstaltungskalender. Sein Ersatz könnte dann allerdings auch Waldemar Anton heißen, der dann neben Nico Schlotterbeck spielen wird, der ja für den gesperrten Jonathan Tah sowas wie gesetzt ist. Wir werden das heute nochmal versuchen zu eruieren. 13 Uhr auf der Pressekonferenz wird uns Nico Schlotterbeck zur Verfügung stehen. Und da werden wir auch fragen, ob es möglicherweise auf der Linksverteidigerposition auch einen Wechsel geben könnte nach der starken Leistung von David Raum, der das hier richtig gut gemacht hat gegen die Schweiz. Ansonsten Stimmung super im deutschen Team, hat uns auch der Sportdirektor Rudi Völler nochmal bestätigt. Es gibt überhaupt keinen Grund hier einzugreifen. Er ist hier eher so als Feel-Good-Manager tätig, viel reden, viel Espresso trinken und immer schön weiter so sagen. Einziges großes Problem ist und bleibt die Mückenplage in der deutschen Mannschaft hier hinter mir. Das ist der Teich, aus dem das Übel kriecht. Die Spätspiele, die Veranstaltungen, die gemeinsam geschaut werden mussten, fluchtartig nach drinnen verlegt werden, hat uns auch Niklas Füllkrug nochmal bestätigt. Was kann man dagegen tun? Standards kann man dagegen entwickeln. Hitzestab und Mückenspray, das sind unsere Standards. Die Standards der deutschen Mannschaft sind noch ausbaufähig. Das war auch deutlich zu sehen.
Ja, der DFB hat also nicht nur einen Trainerstab, sondern wie wir jetzt gelernt haben, auch einen Hitzestab. Und bisher konnte sich der DFB ja über zu viele Mücken nicht beschweren oder Kröten.
Ne? Ja, verstehe.
Also Thomas Kunze hat die Standards angesprochen. Vielleicht ist es wirklich ein Thema, was im Achtelfinale gegen Dänemark entscheidend sein könnte. Denn da gibt es ja dann auch die Geschichte, dass der deutsche Standardtrainer Mats Buttgereit, der ist ja Däne. Und der war vor 3 Jahren noch dänischer Standardtrainer. Hansi Flick hat ihn dann zum DFB geholt. Und wenn wir uns mal ein paar Zahlen angucken, Dänemark macht 1/3 der Torschüsse nach Standards. Haben eine hohe Effizienz bei Standardsituationen.
Auch nach Standards bei dieser EM schon getroffen, als eines von nur wenigen Teams.
Und bei Deutschland ist es so, dass Toni Kroos der Spieler ist, der mit die meisten Torschüsse quasi einleitet nach Standardsituationen. Also durch ihn, durch seine Standards gehen halt Torschüsse dann hervor.
Aber noch kein Tor.
Und nur ein Spieler macht das noch häufiger, nämlich Christian Eriksen. Mhm.
Ja,
also, und beide Mannschaften haben die meisten Ecken des gesamten Turniers bisher.
Ja, also Standards sind natürlich total relevant, ne? Also ich kann mich an 2014 erinnern, da hat Jogi Löw, der ja sonst immer so total Anti-Standards war, weil das irgendwie für ihn nicht so richtig zum Spiel gehört, hat sich dann überzeugen lassen, Standards zu trainieren, und das war mit ein Faktor, weshalb Deutschland am Ende Weltmeister geworden ist, und genauso wird es bei diesem Turnier wieder sein, aber ich habe jetzt auch schon total oft gehört, ja, die schotten sich ab, die trainieren Standards, und dann guckst du am Spieltag und was kommt dabei raus?
Nicht.
Nicht viel.
Also, dass sie sich abschotten, ist übrigens Standard, ne, bei der Nationalmannschaft. Aber das bringt uns ja zu der Frage, ist Niklas Füllkrug nicht vielleicht doch einer für die Startelf, weil er natürlich sehr kopfballstark ist, oder dann doch wieder Kai Havertz? Man muss sich natürlich die Verteidigung der Dänen angucken. Da steht mit Jannik Vestergaard einer, der, glaube ich, fast bester Zweikämpfer ist des Turniers, der aber sehr unbeweglich und langsam ist. Das wird natürlich eher für Havertz sprechen, der...
Wofür brauchst du Niklas Füllkrug? Also man kann natürlich diesen körperlichen Aspekt schon irgendwie anführen, aber das ist ja auch nicht das Spiel der deutschen Mannschaft eigentlich, ne? Dass irgendwie Füllkrug gesucht wird, um mal einen Ball festzumachen zum Nachrücken, sondern es ist ja eigentlich so, dass du ihn als Abschlussspieler brauchst. So, und dann hast du Vestergaard, da kann ich mich dran erinnern, als er in Gladbach war, war der irgendwie 3 Jahre hintereinander der gefährlichste Abwehrspieler, weil er ständig irgendwelche Kopfballtore nach Standardsituationen passenderweise gemacht hat. Also ich glaube, Kopfballschwäche ist jetzt nicht das Thema der dänischen Hintermannschaft, und dann bin ich eher bei dem Punkt, dass ich Niklas Füllkrug da gar nicht so zwingend brauche.
Egal wie es kommt, Niklas Füllkrug vertraut auf jeden Fall, was der Trainer macht.
Am Ende ist das Allerwichtigste, dass wir den Titel holen, und ob das dann als Einwechselspieler ist oder als Startelfspieler, das muss der Trainer entscheiden, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er weiterhin ein gutes Gefühl dabei haben wird, wen er von Beginn an bringt, wen er einwechselt, weil einerseits kann man ihm vorwerfen, dass er mich vielleicht nicht mal von Anfang an spielen lassen hat. Andererseits kann man ihm natürlich auch ein Kompliment geben, dass er mich 2-mal eingewechselt hat und das dann auch einen Effekt hatte.
Ja. Siehst du ihn in der Startelf?
Füllkrug, bester deutscher Turnierjoker aller Zeiten. Ich ändere diese Woche jeden Tag meine Meinung.
Das ist aber nichts Neues.
Frag mich am Samstag nochmal. Füllkrug hat übrigens auch noch verraten, wie er nach seiner Einwechslung immer so schnell von 0 auf 100 ist.
Ich bin eigentlich auf der Bank schon auf 100.
Ja, das ist die Erklärung dafür. Und heute war er, glaube ich, einmal kurz auf 180, als er gehört hat, dass Gyrassi zu Borussia Dortmund wechselt.
Stimmt.
Das ist noch nicht sicher, da wollen wir erst noch abwarten, bis Rudi Völler es bestätigt.
Vielleicht ist es ja ein Tausch dann, ne? Er wird ja auch beim VfB Stuttgart dann als Ersatz quasi gehandelt. Aber das ist jetzt wirklich alles komplett spekulativ.
Und das ist Vereinsfußball. Wir kümmern uns um die Europameisterschaft.
Ganz kurz, Minuten pro Tor, Niklas Füllkrug in der Nationalmannschaft?
Weniger als Gerd Müller auf jeden Fall.
57.
Ja.
Also schon, man kann schon überlegen, ob man den von Anfang an spielen lässt.
Wir werden das den Rest der Woche sicherlich noch ein paar Mal besprechen.
Genau,
das
mit nächste, immer anderen Meinungen von Tobi.
Das nächste Mal dann morgen im nächsten EM-Update. Wir machen jetzt von 100 auf 0, ne? Am Feierabend.
Ja, das fällt uns nicht schwer.
Macht's gut. Bis morgen.
Seid morgen wieder dabei. Ciao.